to leave the capsule if you're dead. This is Major Tom to ground control. Was für ein wunderbarer Song, und ich entschuldige mich an dieser Stelle für alle, die diesen Song auch mögen, von David Bowie, Space Oddity, dass ich hier so schnöde reinspreche. Und ich kann nur sagen, ihr habt schon die erste richtige Entscheidung des Tages getroffen, denn ihr habt den richtigen Sender eingeschaltet, Radio Frei. Und hier geht es weiter mit unserem Tagesmagazin. Wir schreiben Freitag, den 30. Januar. Das heißt also, noch einen Tag haben wir, dann ist schon wieder der erste Monat des Jahres 2026 vorbei. Beim Blick nach draußen, so geht es mir, so geht es wahrscheinlich euch, alle, die hier in Erfurt leben und gerade zuhören, es bleibt weiß und es wird sich auch die nächsten Tage nicht ändern. Ab und zu kann auch ein bisschen Neuschnee dazukommen. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt und deswegen gibt es auch eine Warnung, denn es kann zwischendurch immer wieder sehr glatt sein. Also da aufpassen, vor allen Dingen Leute, die nicht so gut zu Fuß unterwegs sind, oder es gibt ja auch einige, die sich trotzdem aufs Fahrrad schwingen. Das wird übrigens auch ein Thema sein, Fahrradfahren im Winter. Kollegin Marie hat sich damit mal auseinandergesetzt. Sie ist ja leidenschaftliche Fahrradfahrerin. Jetzt hat sie das Fahrrad auch mal stehen lassen. Aber trotzdem ist das ein Thema die nächsten zwei Stunden hier in diesem Unterdessen-Magazin. Mein Name ist übrigens Reinhard und ich bin so, naja, ein bisschen Fußball interessiert, aber nicht mehr so richtig. Aber ich berichte gern drüber. Denn in dieser Sendung wird es auch um Fußball gehen. Und keine Sorge, liebe Nicht-Fußball-Fans, es ist auch so, dass ich glaube, wir auch ein paar neue Erkenntnisse mitnehmen können. Denn vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gibt ja verschiedene Fußballvereine auch hier in Erfurt. Und es gibt natürlich den einen, ja, immer noch erfolgreichsten Fußballverein innerhalb der anderen in Erfurt, wohlgemerkt. Ich muss bei den Formulierungen sehr aufpassen. Den FC Rot-Weiß Erfurt Fußballclub. Das FC steht ja für Fußballclub abgekürzt. Und genau darum geht es nämlich, um dieses Kürzel, wenn man es ganz genau nimmt. Denn seit 60 Jahren heißt dieser Verein Fußballclub FC Rot-Weiß Erfurt. Das Ganze hat stattgefunden an einem Mittwoch, 26. Januar 1966. Vorher hieß man noch Turbine Erfurt und dann gab es eben diese Umbenennung, damals beschlossen von der DDR-Obrigkeit. Und das ist Grund genug, dass einige Feierlichkeiten jetzt schon stattgefunden haben. Ich war auch bei einigen mit dabei und habe ein paar Reportagen mitgebracht. Und wir haben ja auch schon am Montag ein ausführliches Gespräch über die Geschichte geführt mit Michael Kummer vom Fanrat und dem Erfurter Stadthistoriker Steffen Rassloff. Das Gespräch könnt ihr auch nach wie vor nachhören. Jetzt habe ich viel gesprochen, jetzt machen wir hier erstmal noch ein bisschen Musik im Hintergrund. Außerdem erwarte ich noch einen Gast. Es gibt ja nicht nur uns hier bei Radio Frei, es gibt in Thüringen ja noch 5 weitere Mitmachradios, unter anderem unserer Nachbarstadt Weimar gibt es Radio Lotte und ich erwarte Kollegen Lukas Popp, denn er ist Kulturredakteur, beschäftigt sich mit Film und wir werden ja naheliegend auch über Filme reden. Herzlich willkommen und wir beginnen mit den Sisser Sisters. Take Your Mama Out von den Scissor Sisters und damit nochmal ein ganz, ganz offizielles Hallo und herzlich willkommen zu diesem Freitag, 30. Januar hier in Erfurt, hier bei Radio Frei zu diesem kleinen, bescheidenen Magazin. Und ich habe schon gesagt, das wird heute ein bisschen auch um Fußball gehen, denn der FC Rot-Weiß Erfurt ist diese Woche 60 Jahre alt geworden. Es gab verschiedene Veranstaltungen und es gibt auch noch Veranstaltungen, unter anderem Mitte Februar, am Samstag, den 14. Februar, eine große Feier im Erfurter Stadtgarten. Aber vorher gibt es ja auch noch ein bisschen was zu feiern und auszugehen, Gründe wegzugehen, zum Beispiel am heutigen Abend für die vielleicht etwas jüngeren Menschen, aber auch vielleicht für Menschen wie ich, die schon die 40 deutlich überschritten haben, denn es gibt eine 80er-Jahre-Party, das nennt man heute, glaube ich, nicht mehr so, in der Engelsburg, in der Allerheiligenstraße. Sie nennen es, und da muss ich mal ganz genau nachschauen, 80s Baby. 80s Pop, Rock, New Wave, Synthpop, Balladen, Italo, Disco, NDW, also alles irgendwie mit dabei, damit man möglichst viele Leute dann auch anlockt. Das Ganze am heutigen Abend, am späten Abend in der Engelsburg um 23 Uhr. Und wir hören mal hinein in einen Song aus den 80er Jahren von Depeche Mode, Never Let Me Down Again, aber es ist ein Remix, ein besonderer Remix, ein bisschen aufgepeppt, ein bisschen tanzbarer. Und den hören wir und danach reden wir ein wenig über eine kulturelle Veranstaltung, die es zum Geburtstag von Rot-Weiß Erfurt gab. Aber hier jetzt erstmal der Song. ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ein besonderer Remix von Depeche Mode's Never Let Me Down Again. Aber wir haben es jetzt mal gemeinsam gehört und können jetzt unsere Meinung uns dazu bilden. Ich war diese Woche viel unterwegs, denn ich war neugierig, wie wird's gefeiert beim FC Rot-Weiß Erfurt. Da gab es ganz verschiedene Veranstaltungen diese Woche. Es gab einen offiziellen Empfang am Montag im Rathaus, wo natürlich dann die Verantwortlichen der Stadt inklusive Oberbürgermeister da waren. Es gab einen Eintrag ins Goldene Buch. Es gab aber auch einen kulturellen Abend im Café Nerli unter dem Motto Kiko Kunst und Kurvensänger. Und da habe ich einfach mal ein paar Eindrücke gesammelt und mitgebracht, und da hören wir mal hinein, denn das war eine Mischung aus Lesungen, ganz viele Fans waren natürlich da, es gab aber auch einen Live-Podcast, also es ist Verschiedenes passiert. Hier ein paar Eindrücke von diesem Abend.
Rot-Weiß, Rot-Weiß, her, her, her! Rot-Weiß, Rot-Weiß, Rot-Weiß sind unsere Farben. Rot-Weiß.
Na, das geht aber gut los hier heute Abend. Herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Fans, liebe Freunde des Fußballs und der Kultur hier im wunderbaren Café Nerli.
Ich bin Fan von Rot-Weiß Erfurt seit 1982. Es war gegen BFC 3:1.
Rot-Weiß war gerade wieder aufgestiegen. Da spielten noch so alte Leute wie Krebs und Sacco Schröder und Weigang stand noch im Tor. Und da haben sie im ersten Jahr als Aufsteiger, sie waren das letzte Mal abgestiegen dann insgesamt in der Geschichte, waren wieder in der Oberliga und haben dann bei jenem Punktspiel, wo ich war, mit 2:7 den Frack voll gekriegt.
Ach, von welcher Zeit reden wir jetzt? Das muss ja 70er.
73.
Weißt du noch, wann du das erste Mal im Stadion warst?
Ganz sicher bin ich mir nicht, ob es 1979 oder 1980 war. Aber auf alle Fälle in dieser Saison, ja.
Wie alt warst du da? Warst du wahrscheinlich noch Teenager, nehme ich an. Also, wie war der Zusammenhang? Weil oft ist ja so, dass die Kinder mit ihren Vätern, meistens sind es die Väter, die Söhne mitnehmen. Wie war es bei dir?
Genau, bei mir war es auch so. Mein Vater und mein Bruder. Und ich war die kleine Schwester. Und dann musste ich da natürlich auch mit und habe dann so lange genervt, bis sie mich da mitgenommen haben. Und ich war noch kein Teenager. Ich glaube, ich war in der ersten oder zweiten Klasse. Zweite Klasse, genau.
Kannst du mal erklären, was das Fansein an sich ausmacht? Oder geht da durch dick und dünn buchstäblich?
Ja, also ich sage ja immer, Rot-Weiß ist meine längste Liebe. Und genau wie in einer langen Beziehung, es ging auf, es ging ab. Ich stand schon im Stadion, hab gestrahlt, hab gejubelt, hatte 2 Tage keine Stimme mehr und ich stand genauso im Stadion und hab geheult und mir sind die Tränen runtergelaufen. Also das volle Programm. Aber im Moment ist es schön.
Solange der Fußball rollt, Rot-Weiß, Rot-Weiß, Rot-Weiß sind unsere Farben. Rot-Weiß, Rot-Weiß, solange der Fußball rollt.
Daran ist nicht der Schiri schuld, das ist doch Ihnen klar, doch Emotionen wandeln den Verstand oft sonderbar. Und so kommt auch zusammen der Frust der ganzen Welt auf einen grünen Rasen, 2 Tore aufgestellt. Auf einen grünen Rasen, 2 Tore aufgestellt, drum bauten sie ein Stadion. Drin spielen sie jetzt für Geld.
Doch, weigern gibt's nicht. Einmal auf die Bühne. Ich weiß auch nicht, wir sind ganz lieb. Die Fragen sind wunderbar. Kommt, lasst mich nicht hängen.
Thomas steht mir gegenüber, auch Rot-Weiß-Fan schon lange, lange Zeit, Mitorganisator dieses Abends hier. Thomas, kannst du dich noch erinnern, wieso deine erste Berührung mit dem FC Rot-Weiß Erfurt war?
Ja, das war 1982, denke ich. Ja, 1982. Ein Spiel gegen BFC Dynamo im Erfurter Stadion und es war brechend voll und es hat mich völlig geflasht, diese Massen und diese Stimmung und diese Dynamik, die auf den Rängen passiert ist, gerade gegen den BFC Dynamo natürlich, Mielke Club und Feind Nummer 1, also das war schon brachial.
Muss ja dazu sagen, genau, es war damals natürlich der Gegner schlechthin. Die waren ja zehnmal am Stück DDR-Meister zwischen 1979 und 88. Was war dann nach der Wende für dich so Highlights? Wir wollen am Geburtstag ja über die schönen Dinge vor allen Dingen sprechen.
Naja, das war sicherlich das Spiel gegen Schönberg, was dann noch gewonnen worden ist. Und natürlich dann der Aufstieg 2004. Das war natürlich auch fantastisch. 20.000 Zuschauer im Stadion, schönstes Wetter und Ronny Hebelstreit macht die Hacke, macht das Tor rein. Also das war natürlich fantastisch. Also besser hätte man sich nicht ausdenken können und erträumen können. Das war schon das Highlight nach der Wende.
Also es gibt verschiedene Varianten dieses Logos. Mal ist das C weiter links, unten das Rad sieht anders aus. Ihr seht das in verschiedenen Abbildungen. Das wird auch wie Kraut und Rüben kopiert und nachgemacht. Das hier ist die Variante, die zwei Sammler von alten Programmheften, nämlich und zwar genau die Programmhefte, die Rot-Weiß selber herausgegeben hat. Also 66, 67, 68.
Rot-Weiß, du bist okay.
Marcel Jungerz hier, der Fotograf, der alles fotografiert. Und wie viele Fotos hast du heute schon gemacht?
Ja, heute vielleicht 200, 300. Die Woche waren es ein paar tausend. Ist ja nicht die erste Veranstaltung heute. Ne?
Du bist ja aber so in den Veranstaltungen drin und auch bei den Spielen, dass ich mir vorstellen kann, du bist so auf das Bild konzentriert, dass ich aber gar nicht weiß, wie viel kriegst du eigentlich dann von den Spielen oder jetzt bezogen jetzt auf die Festwoche auch mit? Also hast du auch Momente, wo du mal sagst, leg die Kamera beiseite und jetzt genieße ich das mal.
Ja, tatsächlich. Also ich versuche schon immer viel mitzunehmen und das auch bewusst zu erleben, das Ganze, egal ob im Stadion oder jetzt die Woche. Die Feier am Montag, die Straßenbahnfahrt, das war schon extrem besonders. Auch zu sehen, die alten Spieler, wie die sich gefreut haben, das versuche ich schon mitzunehmen, ja, doch.
Was war dein erstes Rot-Weiß-Spiel, was du gesehen hast? Weißt du es noch oder etwa die Zeit?
Weiß ich tatsächlich ganz konkret, der 11.11.2000. Da hat mich mein Onkel das erste Mal im Stadion mitgenommen. Vorher habe ich Fußball gar nicht so gemocht. Und von daher ist dieses Datum und ein besonderes für mich. Auch jedes Jahr eigentlich ein Feiertag. Jetzt sind es 25 Jahre. Und meinem Onkel bin ich dafür ewig dankbar. Ja.
Das Licht. So, jetzt bin ich auch im Licht. Sehr schön. Und ich würde gerne einen Text lesen aus dem Jahr 2014. Und der heißt Das blaue Wunder. Der FC Rot-Weiß Erfurt steht mal wieder im Tiefpunkt. Am Vorläufigen. Oder geht es noch weiter bergab mit unserem Spitzenclub? Was für andere der Wonnewoman Mai entpuppt sich in den letzten Jahren für die Rot-Weißen zur Fußballhölle.
Die Frage 4. Wo fand das UEFA Cup Rückspiel von Ajax Amsterdam gegen den FC Rot-Weiß Erfurt am 6.11.1991 statt? Nina sagt, ich weiß es. Okay, A. Düsseldorf, B. Amsterdam oder C. Groningen. So, Nina.
War in Düsseldorf.
Das war in Düsseldorf, sagt Nina. Und du?
Ja, die hatten wegen Pyro-Show eine kleine Sperre, deswegen Düsseldorf.
Gut, beide sagen Düsseldorf. Wir haben hier wirklich die totalen Auskenner und das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Großartig.
Ich glaube, das hat es auch lange nicht gegeben, so dass auch der Club da so in der Stadt ja, verwurzelt ist durch diese Veranstaltung. Und das ist wirklich, muss man wirklich ein großes Lob an den an alle, die mitgemacht haben, aussprechen.
Thomas, ich danke dir. Schönes Hintergrund auch hier, You'll Never Walk Alone. Das passt sehr gut. Ja, schön. Wie lange wird denn der Abend heute dauern, dass ich nur mal mich so drauf einrichten kann?
Ist eine Dreiviertelstunde, dann ist eine Viertelstunde Pause oder 20 Minuten und dann ist nochmal.
Ah, okay. Ungefähr so. Gut, da weiß ich Bescheid. Schön,
also, ja. Ich möchte sagen, was passiert?
Am Ende ging der Abend dann ganze 3 Stunden. Diese Woche, diesen Mittwoch im Café Nerli war das Kiko. Kunst- und Kurvensänger, so hieß das Motto durch den Abend, führte Julia Marant und wir haben eben schon so ein paar Eindrücke mitbekommen. Es gab einen Quiz, es gab Lesungen, kleine Kurzgeschichten, die da präsentiert wurden und auch ein Poetry Slammer war mit dabei. Wir hören gleich weitere Eindrücke von diesem Abend, aber vorher gibt es erstmal Musik von einem Künstler, den ich lange Zeit sehr geschätzt habe, der sowas wie ein Lebensbegleiter für 20 Jahre mindestens gewesen ist. Und wir hören ein frühes Werk von Herbert Grönemeyer und passt ja auch ganz gut. In der Halbzeitpause holen ja sich viele Fans vielleicht auch ganz gern mal eben jenes Produkt, was hier besungen wird, die Currywurst.
Gehst du in die Stadt, was macht dich da satt? Ne Currywurst. Kommst du von der Schicht, was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst. Mit Pommes dabei, ach dann geben sie gleich 2. du richtig down, brauchst du was zu kauen, ne Currywurst. Willi, komm, geh mit, ich krieg Appetit auf Currywurst. Ich brauche was im Bauch für meinen Schwager, ja, noch ne Currywurst. Oh Willi, was ist das schön, wie wir zwei hier stehen mit Currywurst. Oh Willi, was ist mit dir, trinkst du noch ein Bier zu Currywurst? Kein Schaf ist die Wurst, Mensch, das geht ja los, die Currywurst. Und bis sie dann richtig blau wird, dir ganz schön flau von Currywurst. Rutscht das Ding dir aus, gehst du dann nach Haus voll Currywurst. Auf dem Hemd, auf der Jacke, Kerl, was ist das ne? Currywurst. Komm, Willi, Willi, bitte, bitte, komm, gib mich nach Hause, weil ich krieg's, wenn ich so nach Hause komme. Komm, Willi, Willi, bitte, du bist ein Kerl am Geschmack, Willi, Willi, komm, geh mit, bitte, Willi.
Currywurst von Herbert Grönemeyer, und gedanklich sind wir immer noch in der Festwoche vom FC Rot-Weiß Erfurt, der am Montag war es genau 60 Jahre alt geworden ist. Damals wurde er umbenannt von Turbine Erfurt in Rot-Weiß Erfurt, FC Rot-Weiß Erfurt. Da gab es übrigens viele Umbenennungen in der DDR von Fußballclubs, deswegen gibt es jetzt viele Fußballvereine, die ihren 60. Namenstag, muss man ja auch ganz genau sagen, feiern. Und am Mittwoch gab es im Café Nerli, also vorgestern, eine Veranstaltung unter Kiko Kunst und Kurvensänger. Und das war so ein Mix aus Lesungen, aus Präsentationen, auch von historischen Fundstücken. Ein Quiz, es gab Experten, die dann nochmal genaue Hintergründe geliefert haben, wie es zum Beispiel zum heutigen Logo kam, welches seit 1984 existiert. Es wurde auch gefragt, was seitdem der FC Rot-Weiß Erfurt so heißt, also seit 1966 das Besucher stärkste Spiel war, und das war 1978 ein Spiel gegen Jena im Steigerwaldstadion. 34.000 Menschen waren da. Also solche Dinge konnte ich da auch erfahren. Bin auch so durchspaziert, und das kann man sagen, das ist immer so eine besondere Situation, weil natürlich man den Abstand, die Distanz, die sonst immer bei solchen Ereignissen da ist, ist da schwieriger, weil natürlich die Fans in der eigenen Stimmung sind, und ich bin auch nicht der Oberexperte. Ich musste also ein bisschen aufpassen, als ich durch die Reihen ging, dass ich mich nicht als Laie oute. Aber ich hatte Gott sei Dank immer wieder Leute, die mir auch Dinge erklärt haben. Und wir hören hier mal hinein, wie das so gewesen ist an dem Abend.
Das ist Schmidt.
Ja, Jörg Schmidt. Und Hammer weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung.
Baumbach, ja. Ganz rechts im Hintergrund.
Ja, Baumbach, oder? Das ist
Peter Düssel.
Titel dieser Geschichte, weil der beste Saisonstart aller Erfurter Zeiten sofortige Euphorie hervorrief. Der FC Rot-Weiß Erfurt, seit Jahrzehnten chronisch auswärts schwach, konnte am ersten Spieltag der Saison 81-82 einen 5:0 Auswärtssieg bei der BSG Energie Cottbus erzielen.
Wolfgang Benkert steht mir gegenüber, langjähriger Torwart von Rot-Weiß Erfurt. Hallo.
Hallo.
Wie ist das für Sie, 60 Jahre Rot-Weiß Erfurt? Wie viele Erinnerungen werden da so wachgerufen?
Ja, bei mir werden viele Erinnerungen wachgerüttelt, da ich ja von Anfang bis zum Ende Rot-Weißer war. Ich habe 15 Jahre im Tor gestanden, war 15 Jahre die Nummer 1. Habe teilweise durch gute Leistungen mich auch für die Olympia-Auswahl bestätigt gefühlt und habe auch in 6 Olympialänderspielen teilgenommen, ein A-Länderspiel, und hätte auch die Möglichkeit gehabt zu wechseln nach Magdeburg zum Beispiel. Bin aber in Erfurt geblieben aus folgendem Grund: als ich Spielführer der Mannschaft wurde und wir zu Punktspielen eingelaufen sind, hat immer die Steigerwaldkurve, die heutige, immer Molly, Molly, Molly gerufen. Und ich konnte mir das nicht antun, die Jungs zu verlassen. Ich bin ihm treu geblieben, das bereue ich auf keinen Fall.
Für die, die sich so auskennen, wie kam es zum Spitznamen Molly?
Ja, mein Name ist ja Wolfgang, wie bekannt ist. Meine Oma in Weimar hat mir aus dem Wolfgang einen Wolli gemacht. Und da ich immer körperlich relativ robust war, haben die Fans irgendwann mal Molly draus gemacht. Das ist dabei geblieben.
Rot weiß, du bist okay. Super rot weiß, super RB.
So, so einen herrlichen Pullover, Obertrikotagen Apolda, ungefähr 1984, schätze ich mal so, untragbar, weil er kratzig ist und dick. Und ein volles Styling. Man hat also versucht, mit aller Macht, mit der damaligen Stricktechnik, das Gecko und das Logo hier so drauf zu bekommen. Aber ein absolutes Kultteil und mehr oder weniger eine absolute Rarität.
Ach, da ich gerade nicht habe, Radio Frei. Olaf Schwertner, der Sammler schlechthin, steht mir gegenüber. Hallo.
Hallo.
Jetzt muss ich mal wissen, wenn man jetzt zu dir nach Hause kommt, da ist wahrscheinlich alles ein Keller voll mit RWE-Devotionalien, Fanartikeln.
Ja, jein. Ich hatte mal einen Riesenraum im Keller, da war alles von der Decke bis zu den Wänden voll. Und das habe ich dann später abräumen müssen wegen familiären Verhältnissen. Und dadurch ist das Internetmuseum entstanden. Weil alles, was da hing, wurde erstmal fotografiert und online ins Museum gebracht.
Muss ja sagen, du bist ganz wertvoll auch für Ausstellungen über den FC Rot-Weiß Erfurt. Weißt du noch, wann du angefangen hast mit Sammeln und was das war?
Also gesammelt habe ich schon, seitdem ich zu den Heimspielen fahre. Das ist 77. Ich habe als guter DDR-Bürger nichts weggeschmissen. Und Programmheftchen war mein Hobby und dann hat sich eins zum anderen ergeben.
Aber heute Abend sehen wir ja auch so manche Sachen, die mit dir zu tun haben. Zum Beispiel, vorhin habe ich noch mal ein Bild gesehen von der Gründungsurkunde vom 26. Januar 1966. Die hast du auch irgendwie gehabt, oder?
In den 90er Jahren hatte ich sehr gute Beziehungen zur Geschäftsstelle und die Urkunde hing jahrzehntelang in so einem Art kleinen Museum in dem Steinhaus. Und da hat mir der damalige Geschäftsstellenleiter die mal leihweise mit nach Hause gegeben und ich habe die da in Farbe kopiert. Das gab es ja schon Anfang der 90er. Und wenn das nicht gewesen wäre, wäre sie für immer weg gewesen, weil die gibt's ja, ist unauffindbar. Und ich habe damals eben die gute Kopie gesichert.
Und das Original, das weiß keiner, wo das eigentlich ist.
Das Original ist vermutlich wahrscheinlich beim Abriss des Steinhauses, Umbau des Modernisierung des Stadions verschwunden.
Was ist denn deiner Sammlung für dich mit das Wertvollste eigentlich, wo du sagst, Mensch, also davon würde ich mich nie trennen?
Ja, man muss ja immer unterscheiden, materieller und ideeller Wert.
Materieller, beides.
Materieller Wert wollen wir lieber nicht so sagen. Ideelle Werte, das sind halt alte Trikots und natürlich Programmhefte, die weit bis in die 50er Jahre zurückreichen.
Das muss man sagen. Früher gab es wirklich so Programmhefte. Da stand dann immer drin, gegen wen gespielt wird. Da wurden die Gegner wahrscheinlich vorgestellt. Oder was fand man in so Programmheft?
Ja, das war eine DDR typisch. Also es gab es schon vor dem Krieg, aber in der DDR war das ganz normal. Kleines Heftchen, 4-5 Seiten, Aufstellung, Gästevorstellung und dann eben ein bisschen Text und dann war's das.
Hingeht mit uns und nehmen heute live auf, also dass jeder Zwischenruf, der kommt, ist da noch in der Folge drin.
Genau, also benehmt euch. Genau, ja. Erstmal so ein Überblick, also PowerPoint, ihr wisst es. Ja, wer sind wir? Gehen wir erstmal rein, das Rest seht ihr dann auch gleich.
Ihr macht ja den rot-weißen Podcast.
Erfurter Fancast, genau.
Wie lange macht ihr den Podcast schon?
2022 haben wir gestartet und eigentlich jeden Mittwoch eine Episode nach dem Spieltag. Jetzt in der Winter- und Sommerpause ist da aber eher wenig los bei uns. Aber sonst macht man keine Pause nach dem Spieltag. Immer am Mittwochabend sind wir dann frei verfügbar, genau.
Wie ist bislang die Resonanz auf den Podcast?
Ja, eigentlich immer positiv. Es gab mal zwischendurch eine Negativ-Geschichte. Das hatte aber irgendwie auch was Rechtliches zu tun, wo die selber nicht ganz klar kamen. Aber sonst immer durchweg positiv.
Wie seid ihr selber Fans geworden? Also wie war der Einstieg bei euch?
Ja, also klassisch durch meinen Vater. Ich habe selber beim SC in Weimar gespielt, über ein Jahrzehnt. Und mein Vater ist gebürtiger Sommer da. Und da ist natürlich die rot-weiße Liebe da. Und ich bin, seitdem ich klein bin, mit ins Stadion gegangen. Und da gab es keine zweite Mannschaft. Auch keine in der ersten Liga, es war immer rot-weiß. Ja, also ich bin klassisch im Fußball groß geworden.
Buschka steht mir gegenüber. Das Kunstwerk ist jetzt fertig. Graphic Recording habe ich gelernt, ist das. Also quasi zeichnen, was man hört nach diesem Abend jetzt. Wenn du das so betrachtest, also wenn man es jetzt grob beschreiben müsste, so ein paar Stichpunkte, kannst du die uns geben, was du alles aufgezeichnet hast?
Also ganz oben ist das Jubiläumslogo, 60 Jahre RWE. Dann in der Mitte sind ein paar Personen, die halten ihre Fanschals, auf denen steht Zusammenhalt, Leidenschaft und Gemeinschaft. Das ist das, was einen Verein ausmacht. Auf der linken Seite ist so ein bisschen dieses immerwährende Bashing, der Rote Ritter und von RWE gegen den FC Carl Zeiss Org. Dann auf jeden Fall ein paar Publikationen, die heute genannt wurden, beispielsweise die 111 Gründe, Rot-Weiß Erfurt zu lieben, das ist ein Buch. Ja, und so ein paar Beiträge.
Und die Kutte hier, die hast du super nachgemalt, die Kutte von Olaf Schwertner, die er getragen hat, von dem Fan.
Ja, also das fand ich auch ziemlich toll. Olaf scheint ja wirklich ein Fan der ersten Stunde zu sein. Und ja, was er so im Laufe seines Lebens alles angesammelt hat, das fand ich schon beachtlich.
Thomas, du sollst das letzte Wort haben am heutigen Abend. Du kommst ja eigentlich aus Südthüringen, deswegen die Frage, als du nach Erfurt gekommen bist, wie schnell hast du den Weg ins Steigerwaldstadion gefunden?
Naja, ich bin ja Suhler und habe so Mutter-Suhl-Affinitäten gehabt, gerade auch wegen einem Jahr Oberliga, aber glaube ich gefühlt mit 1:90 Torverhältnis oder Punkten, keine Ahnung, klanglos abgestiegen. Ich bin 96 aus Suhl gekommen, aber musste mich auch in die Stadt einrufen, dann kam mein Kind noch zu mir, meine Tochter, und ich kann mich erinnern, so 8/9/19, ich bin das erste Mal heimlich ums Stadion geschlichen. Noch nicht reingegangen. Erstmal nur gucken. Wie ist denn das hier in dem großen Stadion? Suhl hat man so ein kleines Ding gehabt. Ja, von außen konnte man noch reinschauen. Und dann habe ich so einen da von außen und mal ein bisschen geguckt. Und irgendwann bin ich reingegangen.
Und hast du da getraut? Gehst du jetzt zu jedem Heimspiel? Oder wie oft bist du im Stadion zu finden?
Ja, schon sehr regelmäßig. Wenn man nicht in Urlaub ist oder irgendwie wegfährt oder andere Verpflichtungen hat. Aber schon eigentlich meistens Halbschiene. Das ist ein schönes Ritual, mit Freunden da den ganzen Tag auch zu verbringen. Vor dem Spielchen loszugehen, in den Stadtpark zu sitzen, 2-3 Bierchen trinken.
Was wünschst du dem FC Rot-Weiß Erfurt?
Eine starke Fankultur, natürlich sportlichen Erfolg und Stabilität. Und keine Hasardeure mehr irgendwo in irgendwelchen Entscheiderpositionen, die praktisch den Verein praktisch töten, manchmal, fast.
Vielen Dank, schönen Abend, kommt gut nach Hause. Tschüss.
Soweit ein paar Eindrücke vom kulturellen Abend im Café Nerli vor 2 Tagen. Kiko, Kunst und Kurvensänger hieß die Veranstaltung. Anlass war der 60. Geburtstag vom FC Rot-Weiß Erfurt, der als Fußballverein immer noch sehr viele Zuschauer und Zuschauerinnen ins Stadion zieht. Das kann bei einem Spiel gegen Jena, bei einem Derby, dann auch ausverkauft sein. Das heißt also, dann sind es mitunter auch mal knapp 20.000 Zuschauer, die da noch hingehen. Insofern immer noch sehr zugkräftig. Und ich weise gern darauf hin, dass die Festwoche zwar jetzt zu Ende geht, aber es gibt am 14. Februar eine große Jubiläumsparty im Stadtgarten. Das ist ein Samstag. Am gleichen Tag ist ja auch Heimspieltag. Auch da ist einiges geplant. Und schon mal als Ausblick, ab 29. April wird es auch hier im Erfurter Stadtmuseum, nur ein paar Häuser weiter in der Johannesstraße, eine rot-weiße Ausstellung geben. Wir machen weiter mit Musik von Ruben Spavin. Und wer das ist, und der heißt vor allen Dingen Richard Spavin, das sage ich gleich. We'll be right back. Von Richard Spavin bzw. dem Richard Spavin Trio. Und wer ganz spontan ist, dem sei gesagt, dieses Trio bzw. Richard Spavin gastiert heute Abend im Erfurter Club Franz Mehlhose in der Löberstraße. Um 19:30 geht es los und dann eine Dreiviertelstunde später, 20.15 Uhr, beginnt dann das Konzert. Also vielleicht einfach mal vorbeischauen. Einige Menschen, besonders kinointeressierte Menschen, planen ja weit im Voraus und lunsen immer schon, was gibt es alles dieses Jahr zu sehen. Und da gibt es so einige kleinere Produktionen, die zeitnah anlaufen. Wir sind ja mitten in der Preissaison und es gibt auch ein bisschen was Größeres. Wir hören mal ganz kurz uns ein paar Ausschnitte an und es geht los mit einem Film über einen Tischtennisspieler, den Timothy Chalamet spielt.
Hey, hier ist Marty Mauser. Ich bin in der Royal Suite. Ich habe Sie gestern in der Lobby gesehen.
Okay.
Ich habe noch nie mit einem richtigen Filmstar gesprochen. Ich bin quasi auch in der Entertainment-Branche.
Ach ja?
Ja, glauben Sie mir nicht?
Ich.
Sie, was? Was?
Haben Sie die Daily Mail vor sich?
Das sind Sie?
Ja, der Auserwählte.
Hübsches Foto, oder?
Wenn Sie rausfinden würden, dass wir nicht allein sind. Wenn es Ihnen jemand zeigen, es beweisen würde. Würde Ihnen das Angst machen?
Guten Morgen, Kansas City. Was erwartet uns heute? Lassen Sie uns... Heute ist...
Nach Jahren des Krieges. Konnte sich niemand zwischen meine Männer und ihre Heimat stellen. Thank you. Nicht einmal ich.
Ja, soweit ein Ausschnitt aus Die Odyssee von Christopher Nolan. Vorher hatten wir ganz kurz ein paar Sätze gehört aus Steven Spielbergs Disclosure Day und ganz am Anfang stand Marty Supreme. Alle drei Filme laufen in diesem Jahr an. Marty Supreme bereits Ende Februar, die anderen beiden im Juni und Juli. Wir werden natürlich in unserem Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken, welches morgen übrigens wieder ab um 10 läuft, dann gemeinsam mit Patrick auch genau nochmal dann die Filme besprechen, wenn wir sie gesehen haben. Aber gleich erwarte ich einen Kollegen von unserem Schwesterradio, Radio Lotte, Lukas, denn er macht das, was wir Halunken hier bei Radio Frei machen, bei Radio Lotte in Weimar. Und darüber möchte ich mit ihm mal reden, wie das so ist. Die Kinosituation ist in Weimar ein bisschen besser. Die haben nämlich mindestens ein Kino mehr, 3 an der Zahl. Wir haben hier bislang nur 2. Wir haben auch ein kleineres, Schamprowski. Und der Kinoclub erweitert sich ja. Also es gibt gute Nachrichten. Aber Weimar ist schon eine ganz gute Kinosituation. Das gilt es gleich zu bereden. Außerdem werden wir auch nochmal über die Filme sprechen, auf die wir uns in diesem Jahr freuen. Vorher gibt's ein paar Takte Musik von Badly Drowned Boy aus dem Film About a Boy. Einstiegsthema bei Gesprächen ist ja, über Sport zu reden, ganz gern Fußball oder so. Manchmal klappt das nicht. Und falls es nicht klappt, kann man immer die zweite Variante natürlich auch machen und redet über Filme. Ich finde, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Und einer, der sich bei Filmen auch sehr, sehr gut auskennt, ist mein Kollege Lukas von Radio Lotte, unserem Schwesterradio in Weimar. Und ich sage erstmal hallo Lukas.
Hallo Reinhard, ich freue mich hier zu sein.
Könnte ich eigentlich auch über Fußball mit dir reden?
Mit mir nicht, mit einer anderen Redaktionskollegin dann definitiv, aber da ist, seitdem ich selber nicht mehr Fußball spiele, ist auch bei mir das Interesse so ein bisschen verloren gegangen, sage ich mal.
Aber da hast du wahrscheinlich sogar mehr Ahnung auch von Fußball als ich, weil ich bin auch kein Experte mehr. Ich war es auch in meinen besten Zeiten, glaube nicht wirklich, weil beim Fußball ist immer schwierig. Aber ehrlich gesagt, bei Filmen ist ja so ähnlich. Ne? Es gibt so viele Filmexpertinnen und Filmexperten, dass ich habe früher immer gedacht, ich weiß schon viel, aber ich treffe andauernd auf Leute, die wissen in der Regel noch mehr.
Klar, und das ist auch das Spannende, finde ich, ne, dass man halt immer dazulernen kann. Das ist ein Hobby, was nie aufhört. Und ich finde auch den Begriff Filmexperte, wenn der mir irgendwie zugeschrieben wird, ganz schwierig, weil ich mir sage, ich gucke das auch mal mit meinen Augen. Ne? Und am Ende denke ich drüber nach und gebe ein bisschen meine Meinung kund. Natürlich ist es auch eine Sache, wo man viel Wissen anwenden kann, viel lernen kann und dann natürlich eine Meinung hat, die auch ein bisschen fundierter ist. Und das ist auch das, was ich mir ein bisschen auf die Fahne schreibe. Aber im Endeffekt bin ich auch nur eine Person, die Filme liebt und dann gerne drüber schnackt. Ne?
Wie sitzt das hast du gut gesagt. Wahrscheinlich kennst du auch da diese Bemerkung, wenn Leute immer sagen, man hat gemeinsam mit ihnen einen Film geschaut und die sagen immer so, wenn ich frage, wie fand ihr den Film? Naja, ich weiß nicht genau, du kannst es besser einschätzen, bist der Experte. Und dann genau das, was du sagst, gebe ich immer zurück. Ihr habt den doch auch gerade mit mir geschaut, ihr könnt uns zumindest sagen, ob er jetzt gut oder weniger gut war.
Richtig, und ich finde es auch besser, wenn diese Meinungen nicht immer so sich anpassen müssen. Sag mir doch, was du denkst. Also ich finde bei Leuten immer interessanter, wenn sie mir sagen, warum sie ihn vielleicht auch nicht mögen. Also wenn ich einen Film sehr gerne habe und die mir sagen, ich mag den aus den und den Gründen nicht, dann haben wir eine Diskussionsbasis. Ich finde es halt, solche angepassten Meinungen, so diese Herdenmentalität, so ich muss den Film jetzt gut finden, ist doch ein Klassiker. Erzähl mir doch mal, warum du ihn nicht magst. Das finde ich immer viel spannender.
Ihr werdet gleich übrigens, dass ihr schon mal wisst, worum es gehen wird. Es wird um das Filmjahr 2026 gehen, aber weil wir gerade noch dabei sind, gab es schon mal eine Situation, wo du dich trotzdem nicht getraut hast, weil der Gruppenzwang zu groß war, dass du der Einzige warst, der in der Achterrunde den Film mies fand und du hast dir nicht getraut, das zu sagen, sondern hast dann auch gesagt, ach, so schlecht fand ich ihn dann doch nicht.
Nö, aber das ist ganz eindeutig mein Charakterzug. Also ich bin generell jemand, der sich in einem Gruppenzwang nie gebeugt hat, also in keiner Hinsicht. Und ich bin aber auch dann nicht so, dass ich darauf presche und meine Meinung jetzt durchbringen muss, sondern ich sage einfach begründet, was mir nicht gefallen hat, aber es ist doch wunderbar, wenn Leute daran gefallen finden. Also ich möchte niemanden den Film vermiesen.
Wir tasten uns mal ganz langsam in das Filmjahr 2026 vor, ist ja noch sehr, sehr jung. Wie machst du das? Lässt du dich immer so überraschen? Schaust von Monat zu Monat, fährst auf Sicht oder bist du da jemand, der wirklich dann schon guckt, was läuft denn im Dezember, im Oktober an oder so?
Also ich bin ganz, ganz süchtig nach der Film-App Letterboxd und schaue mich dann immer durch, bin auch dann schuldig, dass ich mich an diesen Durchschnittsratings so ein bisschen langhange und dann mir sage, okay, das kann ich mir auf die Watchlist setzen und das nicht. Aber ich bin auch immer froh, wenn dann aus dem Nichts mal irgendein Film kommt, der ohne große Werbung oder sonstiges dann einfach mal erscheint. Und ich bin dem Ganzen offen gegenüber. Und vor allem das letzte Filmjahr hat mir am Ende gezeigt, dass Überraschungen immer noch lauern. Ne? Also auch wenn das Jahr vielleicht ein bisschen schleppender beginnt, aber es kommen immer noch tolle Dinge. Und es sind ja immer noch Filme zu entdecken, die aus den vergangenen Jahrzehnten, die ich noch nicht gesehen habe. Also ich bin jedem Film ja eigentlich offen und positiv gegenüber eingestellt, sage ich mal.
Und bei der Auswahl jetzt auch in Bezug aufs Filmjahr 26, werden wir auch gleich mal sagen, gehst du dann manchmal, also ich mache es immer so, dass ich immer gucke, hat ein berühmter Regisseur einen neuen Film draußen? Wenn wir vielleicht drüber reden, Steven Spielberg wird zum Beispiel einen weiteren Film 2026 rausbringen. Spielt das für dich auch eine Rolle? Sagst, das ist schon gesetzt. Selbst wenn Steven Spielberg ein Musical drehen sollte, was er schon gemacht hat, mit West Side Story, gehe ich trotzdem rein.
Ja, also ich bin immer noch der Meinung, dass Tarantino irgendwas rausbringen könnte und ich würde blind reingehen. Ich weiß auch, dass Christopher Nolan die Odyssey jetzt ins Kino bringen wird 2026. Was ich mir davon erwarte, weiß ich nicht wirklich. Also natürlich ein IMAX-Erlebnis, ne? Also da glaube ich, ist es dann schon ein richtiges Kino-Event wieder. Ne? Es gibt Regisseure, die machen halt die großen Blockbuster, die man dann auch dort gucken muss. Das ist dann nichts fürs Heimkino, aber ja, ich bin noch ein bisschen überfordert, mir zusammenzureiben, was alles noch jetzt kommt.
Ja, es sind viele kleinere Filme, wo wir jetzt, die man gar nicht im Detail jetzt thematisieren werden, weil das hast du jetzt einmal die Vorlage gegeben. Christopher Nolan, ja, sehr geschätzter Regisseur, bei vielen zu Recht sicherlich auch, muss man ja auch mal sagen. Und da ist ja wirklich so, dass natürlich die Leute immer schon warten. Also jetzt kann man sagen, im Schnitt bringt er alle 3 Jahre einen Film raus. Mhm. Und er gehört zu den Regisseuren, wo schon die Spekulation noch vor der ersten Ankündigung, was könnte er als nächstes machen, ist schon ein Event bei Christopher Nolan. Also jetzt beim neuen Film Die Odyssee, es geht eben um Odysseus und was ist passiert nach dem Trojanischen Krieg. Matt Damon spielt Odysseus. Aber es gab im Vorfeld Spekulationen, macht er vielleicht einen ganz anderen Film. Es hieß, er macht eine Neuauflage von Das fliegende Auge, also mit den Polizeihubschraubern, wo auch immer dieses Gerücht herkam. Es kurzzeitig stand aber im Raum, dass er einen neuen James-Bond-Film aber historisch drehen soll. Waren wohl angeblich auch damals Gespräche, noch mit der Bond-Produzentin Barbara Broccoli. Also hieß es, und ich meine nur, das ist bei Nolan das Besondere, dass schon die Spekulation vor der ersten Ankündigung schon immer mit dazugehört. Also man kann sagen, wenn der jeweils aktuellste Film gelaufen ist, beginnt schon die Spekulation eigentlich über den nächsten Film. Jetzt ist also die Odyssee, der im Juli anlaufen wird, starbesetzt auch ist. Also neben Matt Damon werden auch zum Beispiel Leute wie Tom Holland agieren oder Anne Hathaway ist mit dabei. Also das wird ein Film sein, den du auf jeden Fall auch anschauen wirst.
Richtig, also sehr hochkarätig besetzt. Ich glaube, Zendaya ist auch dabei. Also die Hollywood-Riege ist komplett am Start. Ne? Und das sind aber nicht nur die großen Filme, die dann halt, wofür ich mich interessiere. Es sind halt natürlich auch, ich glaube, Marty Supreme kommt dann auch noch bei uns dieses Jahr raus. Und die Safdie-Brüder, die mag ich total gerne. Also Good Time und Uncut Gems waren für mich wirklich so kleine Adrenalinspritzen, sage ich mal. Und die haben auf jeden Fall ihre eigene Art und Weise, Filme zu machen, ihre Marke etabliert. Und das schon sehr früh. Und eine eigene Handschrift zu haben als Filmemacher und Filmemacherin ist heutzutage ist relativ selten. Ich glaube, Josh Safdie ist alleine und
macht diesmal alleine. Wir können auch mal sagen, Ende Februar wird Marty Supreme anlaufen. Marty Supreme, es geht um einen Marty Hauser.
gespielt von Timothy Chalamet. Der Film spielt in den 50er, 60er Jahren, Tischtennisspieler, den es wirklich gegeben hat, und seine Geschichte wird erzählt. Das klingt jetzt alles nicht so spektakulär, aber die Kritiken, zumindest in den USA, waren bislang sehr, sehr überzeugend. Die Preise, jetzt zumindest was den besten Hauptdarsteller angeht, hat bislang meistens auch Timothy Chalamet gewonnen. Aktuell ist er auch für den Oscar nominiert und der Film selber hat 9 Oscar-Nominierungen bekommen und ist auch wirklich bislang allein in den USA und Kanada hat er Stand jetzt knapp 90 Millionen US-Dollar eingespielt, was für so eine kleine Produktion natürlich auch ein Sensationserfolg ist.
Richtig, und Benny Safdie, sein Bruder, hat auch im letzten Jahr The Smashing Machine gemacht mit The Walk, ne? Und da ist ja ein bisschen leer ausgegangen.
Der ist leer ausgegangen, der Film ist auch unter ferner Liefen gelaufen, obwohl die Kritiken für The Rock sehr, sehr gut waren, also für Dwayne Johnson, wir übernehmen aber bürgerlichen Namen.
Stimmt, der ist nicht mehr The Walk.
Nicht für The Rock. The Rock wäre jetzt stinkesauer, wenn er das hören würde, ja. Und ja, also das stimmt. Der Film ist, obwohl er Venedig eigentlich ein ganz gutes Sprungbrett hatte beim Filmfestspielen, ist er dann später nicht gut gelaufen. Aber Mathieu Supreme haben wir auch auf dem Schirm. Weitere Tipp von uns für Februar schon mal. Jetzt haben wir einen im Februar, einen im Juli. Im Juni, also knapp vor der Odyssee, kommt, ich habe es eben schon erwähnt, der neue Film von Steven Spielberg, Disclosure Day. Ich habe es jetzt vernuschelt. Also der Enthüllungstag, ein Science-Fiction-Film.
Ah. Habe ich nichts von gehört. Habe ich wirklich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wie alt ist Steven Spielberg mittlerweile?
Steven Spielberg ist Jahrgang 46, ist also jetzt im Dezember hat er ja Geburtstag, also können wir uns ausrechnen, 79 ist er.
Und das ist ja auch das Spannende, die ganzen Regisseure, die bis ins hohe Alter arbeiten. Martin Scorsese macht mit DiCaprio auch noch weitere Filme und die sind auch in der Pipeline. Also manche Leute haben so ein Lebenselixier und das ist bei denen wirklich Film. Das ist bei Ridley Scott auch so. Ich weiß nicht, was Ridley Scott noch geplant hat. 100 pro kommt noch ein, vielleicht sogar 2 Filme von ihnen in diesem Jahr. Ja, mal schauen. Aber ich finde das immer erstaunlich, wie Leute ihr ganzes Leben lang ein Medium widmen können und auch bis ins hohe Alter einfach noch so aktiv bleiben.
Ja, also, und gerade Steven Spielberg, ich freue mich und das muss man mal sagen, bei einem Alter, wo er fast 80 erreicht hat, also er darf ja auch noch 85, 90 werden, aber ich freue mich über jeden Film, den er noch macht. Viele dachten ja, dass sein bislang letzter Film The Fabelmans, weil es ein sehr autobiografischer Film ist, dass das auch der Schlusspunkt ist, aber er hat gleich gesagt, nein, nein, er hat schon noch vor, weitere Filme zu drehen und jetzt hat er eben diesen Film mit Josh O'Connor spielen und Emily Blunt die Hauptrollen, Colin Firth ist auch mit dabei. Oh. Einfach mal den Trailer anschauen, sieht vielversprechend aus.
Das glaube ich dir. Ansonsten, ich habe mich, muss ich gestehen, relativ wenig informiert zu dem nächsten Filmjahr, weil ich glaube, ich vom letzten Film ja noch so ein bisschen zehre. Es sind auch viele Filme, die in Amerika schon draußen sind, erst zu uns noch kommen werden. Ja,
das ist auch in Ordnung. Also man kann ja auch so manche sich erstmal im Heimkinobereich noch anschauen, die jetzt erstens, also die man nicht gesehen hat im alten Filmjahr. Und wie du sagst, ein paar Filme werden auch erst mit zeitlicher Verzögerung noch anlaufen. Zum Beispiel auch der neue von Jungwoo Park, No Other Choice heißt der. Der wird jetzt auch dieser Tage anlaufen und ist auch in Venedig schon gezeigt worden. Und Jungwoo Park, also wir wollen jetzt nicht so viel Name-Dropping machen, aber ist vor allen Dingen bekannt durch den Rachefilm Old Boy. Also das dürfte sein bekanntester sein. Ist, das kann man vielleicht sagen, für die, du kannst mich da gerne ergänzen, auch widersprechen, die so gar nichts mit ihm zu tun haben. Ich finde, es ist einfach ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler auch. Also ich finde seine Geschichten, ich lasse mich da immer gern so von ihm an die Hand nehmen, weil man nie genau weiß, wohin die Reise jetzt genau lang geht. Ja, also wenn ich jetzt sage, bei Old Boy, ein Rachefilm, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen eigentlich, weil eigentlich gibt es da viele verschlängelte Pfade, ehe man dann zur Lösung kommt.
Old Boy ist ja eigentlich ein Manga gewesen und der Film, man muss es sagen, eine große Triggerwarnung, ist sehr verstörend. Also das ist, 2003 kam der Film raus und ich glaube, der hat den südkoreanischen Film, was er ja ist, ne? Also ein bisschen mehr auch in den Mainstream gerückt und auch durch Tarantino große Zusprüche bekommen und ich weiß nicht, ob er beim Vertrieb in Amerika dann noch ein bisschen Einwirkung gehabt hat, aber Old Boy ist so einer dieser Filme, die man halt auch nicht vergisst und das ist ähnlich wie auch bei No Other Choice dann oder bei Decision to Leave oder generell seine moderneren Filme auch. Er hat sein Muster der Überraschung oder der regelmäßigen Wendung und des Nicht-Erwartens hat er nicht gebrochen. Dem ist er treu geblieben und es ist eine spannende Karriere. Ein Film von ihm, den ich nicht mochte und es lag nicht an ihm, sondern am Drehbuchautor. Einer der Hauptdarsteller von Prison Break hat das Drehbuch geschrieben.
Miller, ja, das war Stoker.
Hat bei mir nicht gezündet, aber nee. Es Das ist wirklich, nee, ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich ist es die amerikanisierte Version eines Regisseurs, den ich aus Südkorea sehr feiere. Man muss ja auch dazu sagen, dass Spike Lee irgendwann auch mal Oldboy gemacht hat.
Ja, er hat ein Remake gemacht. Ihr merkt schon da draußen, also wir kommen hier vom Stöckchen auf Steinchen, aber es ist auch interessant. Wobei ich glaube, natürlich ist das Remake, ne, müssen wir nicht drüber reden, das Original ist das Original, das ja. Kannst du ja aber als Remake machen, aber wenn man jetzt nur das Remake kennt, ist es sogar ertragbar, um es mal höflich zu sagen.
Hätte der Film einen anderen Titel, ja, dann wäre, oder ein anderes, anderen Aufhänger, dann wäre es ein erträglicher Film.
Aber gerne auch mal so mitschreiben. No Other Choice, also keine andere Wahl. Der neue Film von Django Park, also die Fans werden es schon wissen, der wird dann Ende Februar, Anfang März, also bei uns ins Kino kommen. Übrigens auch, hoffentlich müssen wir auch mal darüber reden, in die Thüringer Kinos, weil da ist es wurscht, ob du jetzt bei Radio Lotte über Filme sprichst oder wir hier richtig. Bei Radio Frei in Erfurt. Ich weiß nicht, wie oft du denkst, ach mein Gott, warum läuft der Film ja eigentlich nicht? Wobei, man muss ja positiv sagen, ihr habt einen Standortvorteil in Weimar. Ihr habt eine bessere Kinosituation. Also ihr habt nicht nur das große Kino Sinister, gibt es ja hier auch, sondern ihr habt Lichthaus und Mon Ami. Und jetzt, um mal bei Django Park zu bleiben, No Other Choice, ich würde wetten, dass der auf jeden Fall auch im Lichthaus laufen wird.
Ja, das passt zum Programm. Das ist so ein bisschen was, was nebenher läuft und diese kleine Überraschung ist, die halt die sowohl Filmliebende anlockt, aber ich würde auch sagen, es ist trotzdem, Park Chan-wook macht Kino für Menschen, die generell offen sind, aber es ist nicht so, dass man einen komplett verkopften Film vorgesetzt bekommt. Das ist schon guckbar, auch für Casual, sage ich mal, Kinogänger und Kinogängerin.
Wir werden mal, also Zusammenfassung, wir haben jetzt noch so ein paar Filme übrig gehabt, die haben wir schon erwähnt, die jetzt so von der Preissaison übrig sind, die teilweise schon in den Staaten laufen, wie Marty Supreme oder No Other Choice. Wir haben über die Sommer-Blockbuster gesprochen, also zwei fallen uns da schon mal ein, nämlich der Spielberg-Film Disclosure Day und Christopher Nolans Die Odyssee. Und am Jahresende weiß man auch schon von zwei Filmen, die mich beide nur bedingt interessieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir erwähnen sie natürlich trotzdem der Vollständigkeit halber. Einmal gibt es einen neuen Spider-Man-Film mit Tom Holland. Ich merke schon an deinem desinteressierten Gesicht, dass du nicht reingehen musst. Aber der läuft im Dezember an. Also du und Spider-Man, es gibt auch viel zu viele Spider-Man-Filme, aber ihr seid nicht wirklich Freunde.
Nee, also ich bin 100% Team Batman und das liegt aber einfach daran, dass ich mehr in dieser Figur lesen kann. Also